kurz von den Aeronauten. Euer Album Too Big to Fail ist jetzt auch nicht mehr das allerjüngste, aber im Zuge dessen, so in der Medienberichterstattung wurde ja immer, also es wurde ja sehr viel dann auch über das Jubiläum gesprochen und 20 Jahre, mittlerweile sind es jetzt auch wieder mehr, 21 dann. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei diesen runden Jubiläen, also 10, 20 und so weiter, dass dann ja auch immer so eine Art Zäsur ist oder dass die Leute dann so ein bisschen zurückblicken oder ja, also grundsätzlich, dass man dann sich das Gesamtwerk immer mal wieder anschaut. Erstens, wurdet ihr da oft drauf angesprochen, also auf eure Bandgeschichte, mehr als sonst? Und wenn ja, wie viel bei euch die Bilanz aus? So, wenn ihr drüber nachgedacht habt, dann...
Also erstmal das mit den 10 und 20 Jahren und Zäsur, das findet eigentlich nicht statt, weil es ist jederzeit Zeit, zurückzublicken oder vorauszublicken. Also, und da, also wenn man selber dabei ist, macht man das oder macht man es nicht, aber man macht es irgendwann.
Und ich meine jetzt, weil die Medien euch wahrscheinlich
drauf ansprechen. Ja, schon.
Nicht,
ja.
Ob ihr selber das von alleine
macht. Schon, aber die haben eigentlich uns gar nicht so weiter gefragt. Also ich meine, wir haben die Geschichte auch rausgeschickt. Die ist ja auch nachlesbar bei uns im Netz und so. Und das ist, glaube ich, naja, es ist ja auch so, so eine Band wie Aeronauten, deren Geschichte ist ja eigentlich gar nicht so aufregend. Es gibt ja gar nicht so viel darüber zu erzählen, sondern was toll ist an Aeronauten ist, dass immer was läuft, dass immer was gelaufen ist und dass wir uns ständig Mühe geben, nicht stehen zu bleiben, sondern immer auf irgendeine Art was Neues machen wollen und dass wir heute Abend hier sind und einen guten Abend haben wollen. Und das mit den 20 Jahren, ich habe das ehrlich gesagt nicht auf der Platte. Also das habe ich nicht auf dem Schirm.
Also ihr fiebert dem dann auch nicht entgegen?
Nee. Nee, das war mehr so der Einfall, wir werden doch übernächstes Jahr 20 Jahre alt. Da könnten wir doch mal, das wäre doch ein, also ganz kommerzieller Gedanke, das wäre doch ein Aufhänger. Das mit dem Doppelalbum, das hat sich dann so schön ergeben, weil wir ja schon lange vorhatten, ein Instrumentalalbum zu machen. Und sowas kauft ja eigentlich niemand. Und also nicht von einer Band wie uns. Und da hat sich das ganz toll ergeben mit 20 Jahren. Ein Doppelalbum, ein reguläres Album und eine Instrumentalplatte. Und also das haben wir uns mehr ausgedacht, als dass wir darauf angesprochen worden sind. Und meistens werden wir gefragt, also die Instrumentalplatte hat dann wider Erwarten doch ein bisschen Wellen geworfen. Also die hat, da haben uns viele Leute drauf angesprochen, also nicht, weil wir dann 20 Jahre alt waren, sondern dass so eine Band wie wir sowas macht. Das schien für manche unerwartet zu sein, dass wir halt uns in so Jazz und elektronischem Zeug und Hörspielen und Krimskrams-Bereichen rumbewegen. Und das war aber eigentlich immer unser Ziel, dass wir sind zwar so live, kann man uns für so eine Rockerband halten, aber auf unseren Platten hört man auch immer wieder, dass da experimentiert wird. Und live ist irgendwie was anderes, aber ich finde, also ich bezeichne das, was wir machen, bezeichne ich als Popmusik. Und ich finde, gute Popmusik muss immer auf irgendeine Art und Weise experimentell sein. Und Das haben wir immer versucht auf allen Platten, die wir gemacht haben. Und auf der letzten ist es einfach am offensichtlichsten, denke ich.
Warum hat euch die Resonanz auf das Instrumentalalbum überrascht? Hast du gerade gesagt, weil ihr als so wahnsinnig textlastig
bekannt wart? Ja, weil wir werden ja als Textband wahrgenommen. Wenn irgendwo was über uns steht in der Zeitung, kommt immer ein Textzitat, welches auch immer. Und die Leute singen die Texte mit, wenn sie was mitsingen und nicht die Trompetenlinie. Und da war einfach das Experiment, kann so eine Textband wie wir eine Instrumentalplatte machen? Und wir dachten uns eben, weil wenn wir nur die Instrumentalplatte machen, höchstwahrscheinlich fällt das flach, dass sich dann so und so viele Leute denken, oh, gar keine lustigen Texte drauf oder was sie sich halt vorstellen. Und drum haben wir es zusammengekoppelt. Und ja, es hat uns ein bisschen überrascht, weil Instrumentalplatten, wir haben es nicht erwartet, dass das jemanden interessiert. Unser Label hat, also hier Ingo, Richie Records, der hat auch gefunden, auch lass doch mal die Instrumentalplatte weg, mach mal vielleicht noch eine kleine Sonderauflage davon.
Wir hatten ein bisschen Schiss, das zu machen.
Er hat einfach behauptet, das kauft niemand, also einfach weil es ein Doppelalbum ist teurer. Also kostet
aber billiger als zwei einzelne CDs,
ja,
oder?
Billiger als zwei einzelne. Aber, naja, Ingo hat behauptet, die Leute hätten kein Geld und würden sich dann sowas nicht kaufen. Aber es kam anders.
Aber ich glaube, ihr lebt ja eh von euren eingefleischten Fans und die kaufen das auch, würde ich jetzt vermuten.
Ja, also.
Also ein Bekannter von mir, der heute jetzt auch da ist, extra angereist, war heute Mittag noch im Flight 13 und hat noch zwei Platten von euch gekauft, die er jetzt Freunden schenkt, ja, der eh alles von euch hat und der schenkt euch weiter.
Mhm. Nee, wir haben schon ganz, ganz schön treue Fans, also muss man sagen, also. Und da sind wir auch, also da bin ich auch total dankbar dafür. Also allerdings muss man auch sagen, wir tun auch was dafür.
Und man wird nicht jünger, ne?
Nein. Nö, also anstrengend finde ich es nicht. So auf Tour zu sein oder Platten zu machen, nee, anstrengend ist das nicht. Also das ist eher umgekehrt. Also auf Tour zu gehen, das ist das Urlaub. Das, also ich meine, der ganze Tag konzentriert sich auf 2 Stunden am Abend und alles davor ist irgendeine Art Vorlauf. Und diese Art Vorlauf, den kann man eigentlich sehr angenehm verbringen. So mit Kölner Dom angucken oder ins Museum gehen oder an der Sonne liegen oder was halt so möglich ist oder einfach auch im Auto sitzen und Zeitung zu lesen.
Und es gibt ja keine Aufregung mehr, dass man jetzt immer auf diese 2 Stunden guckt und deswegen sich nicht entspannen könnte.
Ja, die Geschichte mit dem Lampenfieber. Es gibt ja Leute, die bilden sich was drauf ein, dass sie auch nach so langer Zeit immer noch Lampenfieber hätten. Ich bin froh, dass ich schon ganz lange kein Lampenfieber mehr habe, weil das schadet nur, das bringt nichts. Wenn du Lampenfieber hast, wenn du nicht sicher bist, ob das gut ist, was du machst, wenn du nicht sicher bist, dass du deinen Text im Kopf hast oder du nicht sicher bist, ob deine Bandkollegen jetzt plötzlich vielleicht irgendeinen Mist spielen oder einfach wenn du bei Unsicherheit kriegst du Lampenfieber diese Band ist eine Familie und in der fühle ich mich wunderbar aufgehoben und soweit ich sehe, alle anderen in dieser Band auch. Und die Aufregung, es gibt eine Aufregung, also das ist aber mehr so eine Spannung, die sich aufbaut. Das ist keine ängstliche Spannung, sondern mehr so eine euphorische.
So wie an Weihnachten, bevor das Glöckchen klingelt?
Nein. Es ist, glaube ich, eher wie es vielleicht ein Sportler hat. Ein Sportler, der weiß, ich habe jetzt hier dieser Zeitrahmen steht mir zur Verfügung, das Beste zu machen, was ich kann. Und da verdichtet sich was. Also der Sportler hat nicht Angst davor, sondern er strafft sich irgendwie und geht dann los und macht das. Also ich fühle mich ähnlich.
Kalt, schlafen bis es brennt, kann nicht zuhören, hab nichts zu sagen, irgendwann rausgehen, jemanden schlagen, lieg auf dem Bett, denke an nichts,
Sommer irgendwo riecht. Commander Hunt macht die Abwehrraketen startklar. In der Umlaufbahn des Todesplaneten Mortal. Semmelgarten, Semmelgarten. Semmelgarten, Semmelgarten. Du verstehst uns nicht. Sommer, such einen Job, geh ans Telefon, tu so als ob, lieg auf dem Bett, riech an mir, Commander Hunt befiehlt, auf Antrieb 4. Semmelgarten, Semmelgarten.
Ihr habt ja früher Punk gemacht oder kommt zumindest aus dem Punk-Bereich. Macht ihr heute zumindest musikalisch nicht mehr, aber inwiefern schwingt denn der Punk-Gedanke oder die Idee, wenn es sowas gibt, noch mit? Also nach dem Motto Forever Punk, wie die Goldenen Zitronen es gesungen haben.
Also der Punk-Gedanke war bei mir, also bei den meisten von uns, hieß der immer, tu was du willst und du darfst alles. Und also jetzt musikalisch gedacht oder so kulturell gedacht. Und das haben wir eigentlich auch immer gemacht, das habe ich immer gemacht. Ich habe mich immer an jegliche Musikstile dran gewagt. Und das ist das, was wir eigentlich immer noch machen. Also, dass wir halt, wir hören uns zusammen eine CD im Auto an, weiß ich nicht, Morricone Filmmusik oder irgendwas, No Twist oder so. Und dann denken wir uns, ja, lass uns doch auch mal sowas machen. Und andere Leute, andere Bands würden sich vielleicht denken, oh, das verstehen dann unsere Fans nicht. So eine Band wie Terrorgruppe wird das dann vielleicht nicht machen, weil dann die Fans verärgert wären. Aber ich meine, wir schlingern da auf so einem tiefen Niveau rum und unsere Fans sind so nette Leute, die das da müssen wir uns keine Sorgen drum machen.
Too Big to Fail, das aktuelle Album, das Doppelalbum, in der Übersetzung zu groß oder zu toll, um zu scheitern. Jetzt gibt es verschiedene Lesarten wahrscheinlich. Also einerseits ist das Album an sich ja sehr groß, es ist umfangreich und dick, also es kann gar nicht schief gehen mit so einem fetten Album. Ansonsten, also ist es so ein Selbstwertgefühl, das ihr mittlerweile habt, so, wir können gar nicht scheitern, wir sind dagegen immun, das, was wir machen, ist der Wert an sich, dadurch, dass wir es tun, und da kann gar nichts passieren, weil wir uns sowieso nicht in dieses Business und in dieses Geschäft so tief reinbegeben.
Also das, was wir machen, ist nicht der Wert an sich, sondern wir müssen uns schon ein bisschen Mühe geben dabei. Aber eben, Too Big to Fail bezieht sich für mich auf die Aeronauten. Also ich habe so ein großes Vertrauen in diese tolle Band, dass ich jetzt auch laut sagen kann, dass wenn nichts dazwischen kommt, machen wir das in 20 Jahren auch noch. Und also mit der Band kann ich gut alt werden. Wir produzieren auch manchmal ganz schön Schrott, aber wir versuchen es niemandem zu sagen. Also ich meine, hinter diesen, was sind es, 27 Tracks, die da auf diesem Doppelalbum sind, da steht etwa die doppelte Menge Songs oder Sachen, die wir ausprobiert haben, die halt einfach nicht gut waren. Aber das ist... Das ist auch das Tolle, dass wir das können, also dass wir so rumprobieren können und dass irgendwie bei diesem Rumprobieren trotzdem immer was Tolles bei rauskommt. Too Big to Fail. Also ich meine, eine junge Band, die sich selbst noch nicht kennt, die kann scheitern.
Mhm. Und, oder beim Debüt zum Beispiel.
Ja, oder... Naja, man weiß halt einfach noch nicht, was von sich selbst zu erwarten ist. Also ich als Tonstudio-Betreiber laufen mir natürlich ständig solche Szenen und Geschichten über den Weg. Und und sobald du ein bisschen, wenn du irgendwie anfängst, ein bisschen Erfahrung sammeln ist ein Ding, das andere ist drüber reden, nämlich sich bewusst zu werden, was tue ich hier, warum mache ich das, was ist der Sinn davon, also jetzt mal der Sinn davon, abgesehen davon, dass wir einen netten Abend zusammen haben wollen, das ist ein ganz großes Thema, aber der Sinn davon ist... Würde ich mal sagen, dass ich doch immer noch das Gefühl habe, wir werden jedes Mal, wenn wir zusammen spielen, werden wir musikalisch ein bisschen gescheiter. Vielleicht am späteren Abend dann nicht mehr, aber es geht in die Richtung auf jeden Fall.
Mit dem Buch hat das nichts zu tun, oder? Es gibt ja diesen Buchtitel Too Big to Fail von Andrew Ross Sorkin, das auch verfilmt wurde. Also zumindest hat es einen eigenen Wikipedia-Artikel. So viel, also sonst habe ich mich nicht weiter damit beschäftigt.
Nö, sagt
das
mir gar
hat damit nichts.
Nichts
zu tun. Das, könnt ihr ja mal gucken. Nicht, das ist irgendein Riesenschwachsinn.
Das Wort lag einfach in der Luft. Bankenkrise 2008 und so, Immobilienkrise. Und so in der Luft liegende Wörter sollte man benutzen.
Zeitgeist, ne? Hm. Ja. Aber jetzt, wo du sagst mit der Bankenkrise, ich habe euch nie oder verstehe euch gar nicht so konkret als politische Band. Zumindest drückt ihr es nicht mit so klaren Worten aus. Also ihr beschwert euch nicht, ihr mault nicht, ihr beleidigt nicht. Trotzdem, ja, vielleicht kann man es als so eine gewisse Form von Zynismus beschreiben und über den Dingen stehen sehr ironisch, ja, also wo man dann vielleicht, wenn man will, doch eine starke Kritik auslesen kann. Aber es ist nicht euer erstes Ziel. Ne?
Ja,
jetzt noch verglichen mit so Bands wie, weiß ich, Tokotronik, Goldene Zitrone.
Mhm, ja. Nee, also das, ich hatte nie vor. Nee, Quatsch, andersrum angefangen. Ich wäre so mit 20, hätte ich das ganz toll gefunden. Wir wären eine politische Band. Ich würde mich auf die Bühne stellen und irgendwie so Tonsteine scherbenmäßig irgendwas sagen können wie, mach kaputt, was euch kaputt macht und jetzt gehen wir alle raus und dann hauen wir den Schweinen auf die Schnauze und so. Mit Anfang 20 habe ich mir gewünscht, sowas sagen zu können. Ich hätte die große Überzeugung und das flammende Herz, irgendeinen Umsturz zu inszenieren und ich wüsste auch wie und wogegen. Und auch ein bisschen wofür. Und dann irgendwie habe ich dann gemerkt, nee, irgendwie funktioniert es nicht. Ich habe die Überzeugung nicht. Ich habe immer Ja, das ist zwar scheiße, das sollte man irgendwie abstellen, aber ja, was machen wir dann? Und also ich habe so immer so entweder oder Befindlichkeiten gehabt darüber und irgendwann habe ich es aufgegeben. Ich hätte auch gern, also ich hätte in jungen Jahren auch gern eine Religion gehabt. Also, hätte ich auch toll gefunden, aber alles, was mich interessiert hat, hat mir auch irgendwann gesagt, das ist irgendwie blöd, das ist Quatsch. Das ist, also was mir daran gefallen hätte, wäre dieses Aufgehobensein in einer großen Meinung, in einem großen Sinn, in einem großen Wesen. Und so, und das interessiert mich jetzt auch immer noch brennend, aber für mich selbst habe ich das nicht gefunden. Und das daraus resultiert dann halt auch, dass in den Texten halt immer wieder so einerseits, andererseits Situationen aufkommen und oder so um die Ecke gedachte Bilder benutzt sind. Und da muss ich sagen, ja, das ist die Art, wie ich denke. Also ich halte es nicht für zynisch. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie was für zynisch hältst, dann müsstest du mir ein Beispiel...
Okay, ich glaube jetzt vielleicht weniger der Text.
Warte mal, zynisch ist vor allem etwas, das möchte ich überhaupt nicht sein.
Das ist sehr aggressiv, natürlich. Mhm. Zynisch ist keine schöne Sache. Ich meinte vielleicht auch weniger der Text, sondern eher so der Habitus des Auftretens. So, also das hat auch mit Alter ein bisschen zu tun und in the long run we're all dead und regt ihr euch nur auf und es ist doch eh alles scheiße und wir stehen da drüber. Also so eine grunddepressive Haltung, ohne wirklich drunter zu leiden, vielleicht so. Oder
nein, es ist nicht, also die Haltung ist nicht, es ist eh alles scheiße und wir stehen jetzt drüber, sondern eher andersrum. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht. Irgendwie kann man immer was machen. Und regt euch doch nicht so auf.
Dann ist es aber vielleicht eher was, aber es ist trotzdem dann immer noch so ein bisschen erhaben darüber. Regt euch doch nicht so auf.
Ja, gut.
Also, weise genug sind die Leute oder die Nerven nicht behalten.
Ich bin 45 Jahre alt und es ist ganz natürlich, dass ich ein bisschen ausgeglichener bin wie ein 15-Jähriger oder ein 20-Jähriger. Also ich meine, wie ich mich an damals erinnere, da habe ich mich auch über alles Mögliche viel mehr aufgeregt. Und das legt sich mit der Zeit. Ist auch richtig so. Und man braucht sich nichts einzubilden, wenn man sich mit 45 immer noch Sternhagels aufregt. Andersrum, ich halte uns eigentlich für sehr positivistisch. Also eben die Aussage, man kann immer was machen.
Zum Stichwort Altersdepression passt vielleicht auch das, was mir zu dem Song Enten so ein bisschen eingefallen ist, also auch diese Textzeile, früher war ich einfach zu begeistern, heute ist alles dasselbe.
Mhm. Stimmt, das könnte man so auslegen.
Ja. Also das zum Beispiel. Bei dem Song fand ich den Sound ganz interessant. Das hat mich so an 70er Jahre Filmmusik erinnert und ein bisschen Genghis Khan.
Ja, diese Genghis Khan natürlich wegen diesem Huha. Das
ist Schlager, ne?
Ja,
ihr bekennt euch zum deutschen.
Ja, ich meine, was ich bei uns ganz wichtig finde, also was immer dabei sein muss, ohne das gibt es keine Aeronauten, ist Humor. Und also mit Humor meine ich jetzt nicht irgendwelche Witze erzählen, sondern irgendeinen lustigen Verweis, einen lustigen Klang, einen lustigen Sound oder irgendwas, was auf eine unkonventionelle Art anregt. Also Humor ist ja... Das Prinzip von Humor ist ja eigentlich in einer bekannten Situation eine überraschende Wendung herzustellen. Und das ist uns ganz wichtig, dass wir das immer können, also dass wir nicht einfach unsere Masche abspulen, sondern irgendwelche solche kleinen Sachen da drin unterbringen können. Und die Enten. Früher war ich einfach zu begeistern, heute ist alles dasselbe. Jo, das kann man natürlich als Altersdepression auslegen. Vielleicht, ich kann mich jetzt an die Situation nicht mehr richtig erinnern. Vielleicht war es das in dem Moment auch. Aber es ist natürlich auch ein Sehnen zurück nach einer einfachen Welt. Darum geht es eigentlich, dass im Atomkraft, Sex und Krieg, das waren einfach so schöne Themen. Also wo man so auch so ganz einfach Stellung beziehen konnte dazu. Also zum Beispiel, ich war 16, 17, so als die große Atomangst rum war, also The Day After im Kino lief und alle hatten Angst vor dem Atomkrieg und es war sonnenklar, irgendwo hocken irgendwelche Leute, die wollen uns alle umbringen und wir 16, 20-Jährigen, wir jungen Leute, wir waren der festen Überzeugung, dass wir da dagegen sein müssen und dass wir denen da oben sagen müssen, dass wir uns lieber nicht umbringen lassen wollen und später hat sich dann rausgestellt, die ganze Sache ist ein bisschen komplexer. Aber dieses Einfache der Jugend, das ist natürlich eine schöne Erinnerung.
Nochmal zu der zweiten Platte, also der reine Instrumentalteil ist ja auch, also wird als Filmmusik beschrieben. Da sind auch Filmzitate drin. Welche Filme habt ihr da genommen oder woraus habt ihr die Zitate genommen?
Also da ist bei einem Stück ist Filmzitat drin.
Dann habe ich das.
Das andere ist ein Hörspiel. Das Filmzitat ist Mississippi Burning. Weiß ich jetzt nicht, wie der auf Deutsch heißt. Mississippi Burning mit Gene Hackman.
Und umgekehrt, also eure Musik könnte man durchaus auch als Filmmusik für Filme verwenden. Gibt's da Ideen oder Projekte? Ich meine, es gibt ja unzählige Filmemacher, die noch Filmmusik suchen.
Leider gibt es keine Projekte. Es ist nur so, dass wir das immer im Hinterkopf haben. Also wenn ich Musik mache, dann wird die Musik, die entsteht, die wird immer dann in dem Moment gut, wenn ich anfange, den Video dazu zu sehen. Also wenn hier klingt irgendwas, eine Band spielt irgendwas und ich sehe vor mir, diese Band ist in einer Tropfsteinhöhle drin oder diese Band steht auf einer Wiese, die Sonne scheint oder diese Band steht im Regen an einer Bushaltestelle und spielt diese Musik. Und ich bin da beim Entwickeln von Musik bin ich ohnehin sehr visuell gepolt. Und also das ist für mich auch so der Indikator. Jetzt ist gut, wenn ich den Film sehe.
Ja, vielen Dank, Oliver. Mhm.